Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und Pit Gottschalk. Hallo Pit.
Na, hallo Malte. Ah, du guck mal, ich muss erstmal einen Kaffee trinken hier, weil das war gestern ein langer Champions League Abend und ich war ganz fasziniert vom Spiel Benfica Lissabon gegen Real Madrid. Hast du denn auch das Tor des Torwarts gesehen, das 4:2 gegen die Königlichen?
Torwart-Tor gegen Real Madrid in quasi letzter Sekunde. Ja, natürlich habe ich das gesehen. Das ist ja schon wirklich eine Leistung gewesen. Habe ich auch so in der Art lange nicht gesehen. Ich glaube, so auf dem Niveau noch nie gesehen.
Doch, dieser Enthusiasmus im Europapokal kenne ich eigentlich von einer deutschen Mannschaft, von Eintracht Frankfurt. Und da gucke ich dann auf die Tabelle, nur 4 Pünktchen. Wir müssen dringend über Eintracht Frankfurt reden.
Da macht der Torhüter auch verrückte Sachen, aber nicht solche verrückten Sachen. Leider aus Sicht der Frankfurter und sicherlich leider auch aus Sicht von Christopher Michel, der Eintracht-Experte von Absolut Fußball, ist heute wieder da. Wie immer eine sichere Bank, wenn es darum geht, über Eintracht Frankfurt bei uns zu sprechen. Hallo Christopher.
Gute Malte und hallo Pitt.
Ja, Christopher, wie ist denn deine Stimmungslage? Bist du in Champions League Euphorie, weil natürlich das XXL-Format bei DAZN war spektakulär. Irgendwann habe ich einen Ton ausgemacht. Ich hörte nur Tor, 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 Elfmeter, Elfmeter, Elfmeter. Ja, und von der Eintracht, ne, da kommen ja nicht so viel. Ne, da ist man doch eigentlich gedrückter Stimmung. Man ist ja eigentlich an Europapokalabenden immer on fire in Frankfurt.
Ja, das war gestern gegen Tottenham Magerkost. Die Eintracht war ja auch schon ausgeschieden aus der Champions League und es war eine Neunerkette. Der Bus wurde geparkt vor dem Tor in der Hoffnung, dass es irgendwie mal weniger Gegentore gibt. Das hat man auch geschafft. Erstmals in diesem Jahr gab es nicht 3 Gegentore, sondern 2. Aber da sieht man ja schon, in welchem Bereich der Trostpflaster man sich da bewegt. Die spektakulären Spiele gestern waren woanders. Das Torwart-Tor habe ich dann abends auf TikTok gesehen, was da auch im DAZN-Saal los war. Das sind natürlich geile Geschichten, die man, wie du richtig sagst, in den letzten Jahren hier auch in Frankfurt erlebt hat. Aber jetzt muss man irgendwie sagen, war dieses Tottenham-Spiel fast schon wie so eine lästige Pflicht nach dem Ausscheiden in Baku vor einer Woche. Und das hat man im ganzen Stadion gemerkt. Die Fans haben zwar wieder trotzdem gezeigt, dass sie hinter der Mannschaft stehen. Sie haben die Mannschaft auch supportet. Nach dem 0:2 haben sie dann sich selbst supportet. Aber es war irgendwie ein trister, trauriger Abschied von der Champions League Bühne gestern in Frankfurt. Und in der jetzigen Verfassung muss man ganz klar sagen, und da lege ich mich jetzt schon fest, in der Saison 26/27 wird man keinen Champions League Fußball in Frankfurt sehen, weil auch wenn ein neuer Trainer kommt, das ist kein Wunderheiler und die Eintracht steckt in einer sportlich ganz, ganz schwierigen Phase.
Das klingt ja jetzt schon wie so eine Regierungserklärung, die du abgibst, auch in der Länge deiner Ausführungen, ja. Das scheint dich ja wirklich sehr zu beschäftigen, was da gerade bei Eintracht Frankfurt passiert, weil so eine richtige Erklärung haben wir ja nicht, ne? Tag der offenen Tür feiern wir eigentlich, aber dass es der Tag der offenen Tore dann während der Saison immer wieder gibt, ja, in der Bundesliga 42 Gegentore, das bedeutet, man ist auf dem Niveau vom 1. FC Heidenheim, das kann ja wohl nicht der Anspruch von Eintracht Frankfurt sein.
Nein, also der ganze Verein rennt seinen Ansprüchen hinterher. Es gab ja mal vor langer Zeit das 5:1 gegen Galatasaray Istanbul. Da sagte Dino Topmöller danach, man will diese europäischen Nächte einfach immer wieder erleben. Also da war man im September gefühlt so auf den Peak angekommen. Vielleicht viel zu früh in der Saison. Vielleicht war das auch ein Sieg, der im Nachhinein dieser jungen Mannschaft, die da gesammelt ihr Champions League Debüt gefeiert hat, gar nicht gut getan hat. Aber gerade herrscht, wie du richtig sagst, Ratlosigkeit. Du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst, weil einer patzt immer, ob das Torhüter Santos ist, ob das einer aus der Abwehr ist, ob das im Mittelfeld ist. Auch gestern der Hut beim 2:0, der retten will und dann die Kopfballvorlage gibt für Solenki. Beim 1:0 wird die Abseitsfalle verpennt. Also du hast jedes Mal wieder, du kannst die Uhr nachstellen, wann es wieder Fehler gibt und das zehrt an den Nerven so des gesamten Umfeldes, weil jeder wirft natürlich Lösungsmöglichkeiten rein und es gibt aber gerade keine einfache Lösung. Das ist gefühlt, wie Markus Gröschaus sagte, so verkeilt, du weißt gerade gar nicht, wo du anfangen sollst mit den Aufräumarbeiten.
Also man wollte den Kahlschlag dadurch bewirken, dass man den Trainer entlässt. Dino Topmöller ist gegangen, obwohl es nicht lange her ist, dass man ihn noch großartig gefeiert hat, weil er die Mannschaft direkt aus der Bundesliga in die Champions League geführt hat. Das hat es ja so auch nicht gegeben. Damals Champions League ja nur wegen Pokalsieg. Jetzt ist etwas Großartiges passiert. Man hat den Trainer gefeuert und es wird nicht besser. Lag es wirklich nur am Trainer oder stimmt der Kader nicht?
Eine Mischung. Das muss man ganz klar sagen. Und das hat die Eintracht jetzt auch mal selbstkritisch zugegeben, dass sie in den Kaderplanungen Fehler gemacht hat. Und das hat sie. Diesem Kader fehlt eine Führungspersönlichkeit. Gestern war auf der Waldtribüne, das ist immer so ein Talk vor dem Stadion. Da war Sebastian Rode und hat auch noch mal so die Achse früherer Zeiten aufgezählt mit Rode, mit Hasebe, mit Kevin Trapp und wie sie alle hießen. Und das fehlt momentan. Es fehlt so, Leaderfiguren fehlen, die da sind, haben mit sich selbst zu kämpfen. Es fehlt auch mal ein klarer Sechser. Das ist ein Dauerthema in Frankfurt, das Markus Krösche zwar immer klein halten möchte, aber man sieht einfach, das fehlt der Mannschaft und was ihr gestern gefehlt hat, dafür kann aber auch das neue Trainerteam nichts. Das waren Stürmer, weil Johnny Burkhardt verletzt ist, Can Usun verletzt ist und die Neuzugänge aus dem Winter noch nicht nachnominiert werden konnten. Also daher, das Ergebnis jetzt ist nicht nur der Trainer gewesen, aber auch Dino Topmöller hat in dieser Saison die Missstände einfach irgendwann nicht beheben können. Gerade Tag der offenen Tür, hast du gesagt. Und da sage ich auch, eine stabile Defensive hinzubekommen, das ist möglich mit Nationalspielern aus allen Herren Ländern. Und das ist Trainerarbeit. Und wenn du jede Woche drei Dinger fängst, dann ist es auch klar, dass es irgendwann, wenn der Trainer diese Fehler nicht abstellen kann, Markus Krösche sprach von C-Jugendfehlern irgendwann, das darf man ja auch nicht vergessen, dann kostet es den Trainer irgendwann den Kopf.
So, dann gehen wir mal in die Details hinein. Du sagst, eigentlich ist der Kader so bestückt, dass der Trainer hätte, sag mal, die taktische Ausrichtung entsprechend anpassen können. Dann ist der Dino Topmöller ein, sag mal, sehr kluger Mann. Warum hat er das dann nicht getan?
Markus Krösche nannte dieses Wort verkeilt. Und das finde ich ist irgendwie, ich hatte das Gefühl, Dino Topmöller hat sich am Ende irgendwo verrannt, nenne ich es mal. Er hat sich irgendwann, wusste er nicht mehr, wo fange ich an, wo höre ich auf. Ich hatte auch das Gefühl, er hatte einfach nicht die Antworten auf die Fragen, die es gebraucht hat. Er hat es einfach nicht geschafft. Er hat ja alles probiert. Er hat das System gewechselt. Er hat das Personal gewechselt. Er hat die Ausrichtung geändert. Aber er hat zum Beispiel, nehmen wir mal Johnny Burkhardt. Ich finde, die Person Johnny Burkhardt ist da so ein Schlüssel. Du kannst mit Johnny Burkhardt einen anderen Fußball spielen als ohne ihn. Den Fußball einfach weiterlaufen zu lassen, wenn du Johnny Burkhardt nicht hast, dann wird es brenzlig, weil Johnny Burkhardt einfach sowas ist wie der erste Verteidiger in Sachen Anlaufen, in Sachen Robustheit, in Sachen Körperlichkeit. Und dann einfach da andere Spieler hinstellen, die ganz andere Spielertypen sind und das System darum, die Herangehensweise darum nicht anzupassen, dann wird es problematisch. Und irgendwie hatte die Eintracht und der Topmöller, obwohl er viel probiert hat, keinen Plan B auf das, was ist ohne Burkhardt. Und das hätte man sich aber darauf einstellen müssen, weil wir ja alle wissen, dass Johnny Burkhardt eine Verletzungshistorie mitgebracht hat, die auch mal sagt, er kann mal 3, 4, 5 Spiele ausfallen. Und dann war es irgendwann festgefahren in der Sackgasse, weil dir hat ja selbst das Momentum nicht mehr geholfen. Du hattest ja einen Haufen von Situationen, wo du das Momentum hattest. Last-Minute-Tor gegen Dortmund. Du gehst nach 5 Minuten gegen Stuttgart in Führung. Du gehst in Bremen nach 53 Sekunden in Führung. Und dann kommt natürlich irgendwann die Frage, warum kriegt der Trainer das nicht hin? Und bei der Mängelliste merkst du ja selber, du weißt gar nicht, was du alles. Die Torwartfrage ist ja auch so etwas, Santosch oder etc. Hat man den Trapp-Abgang unterschätzt? Also es sind wirklich so viele Themen und du weißt nicht, wo du anfangen sollst.
Das finde ich hochinteressant, die in deiner Analyse vom Trainer, wie er rangeht in die Mannschaftsaufstellung. Es gibt ja immer zwei Arten von Trainer. So, ne? Jetzt Malte zuhören, Telekolleg 2. Man lernt nie aus, wenn man hier im Podcast ist. Ja, es gibt zwei Arten von Trainern. Der eine Trainer sagt, ich habe ein System und alle Spieler, die ich habe, haben sich meinem System unterzuordnen. Und dann gibt es Trainer, die sagen, aha, das ist also mein Kader und jetzt finde ich das passende System für diesen Kader, den ich zur Verfügung habe. Wenn ich dir jetzt richtig zugehört habe und dich richtig verstanden habe, dann hat der Topmöller sein System im Kopf gehabt, ihm fehlte nur der passende Kader für sein System und hat es nicht umgekehrt gemacht, etwas pragmatischer gedacht, so, wenn ich jetzt den Kader habe, muss ich ein System entwerfen, das zu diesem Kader passt. Sehe ich das so richtig?
Irgendwie hat Topmöller diese Saison beides gehabt. Er hat erstmal angefangen mit diesem 4-2-3-1, das kann man ganz klar sagen. Darauf war das dann ausgerichtet mit Burkhardt. Das wurde durchgezogen, auch wenn Wahi gespielt hat, der dann in dem System, der, ich sag mal, der Millionenflop, der ja jetzt schon wieder weg ist, der 26-Millionen-Mann, das wurde auch mit ihm dann durchgezogen, die Spielweise und die Spielart. Und dann ist Dino Topmöll aber irgendwann zum Pragmatismus umgestiegen, als er gemerkt hat, jetzt geht die Anzahl der Gegentore zu hoch, dann ist er ja auf die Dreier-Fünfer-Kette.
Und dann verlierst du an Authentizität.
Und dann verlierst du irgendwann an Authentizität. Och, dieses schwere Wort, aber es hat mal ruckelfrei geklappt. Und
ich verstehe, was du meinst.
Aber genau, und dann war das Gefühl, du wusstest am Ende einfach nicht mehr, was du bekommst an den Wochenenden. Du warst ja, das darf man ja auch nicht vergessen, schon die Siege gegen Mainz 05 oder gegen Augsburg, das waren ja 1-0-Siege, die einzig Litz Doan zu verdanken waren, der dann irgendwann den Ball genommen hat, fünf Leute ausgedribbelt hat und das Ding versenkt hat. Also der Eintracht-Fußball wurde dann auch mit jeder Woche schlechter und da hattest du auch das Gefühl, jeder einzelne Spieler wird mit jeder Woche schlechter. Und deshalb dieser, wie, ich benutze ihn gerne nochmal, dieser Begriff verkeilt trifft es dann. Es hat sich alles verkeilt. Das Verhältnis Trainer und Mannschaft. Die Mannschaft hat nie gegen den Trainer gespielt, aber sie hat irgendwie nicht mehr die Tipps und Hinweise an die Hand bekommen, die sie in dieser Phase gebraucht hat, um irgendwie ja diesen Abwärtstrend zu stoppen.
Und dann gingen wir alle davon aus, dass Marco Rose der neue Eintracht-Trainer wird und wurden diese Woche eines Besseren belehrt. Was sind deine Informationen? Wer wird's denn jetzt? Du weißt ja schon mehr.
Ja, die Informationslage rund um die Trainer, ich weiß jetzt gar nicht, wie viele Namen schon aufgetaucht sind. Jetzt heißt es ja auf einmal Albert Riera, wird er ausgesprochen, habe ich jetzt gesehen, der spanische Trainer aus Slowenien. Ein absoluter Geheimtipp, den, glaube ich, hatte bis vorgestern gar keiner auf der Liste. Markus Grösch hat gestern nach dem Spiel nochmal gesagt, er verkündet erst was, wenn es was zu verkünden gibt. Das heißt, gegen Leverkusen sitzen erneut Dennis Schmidt und Alex Meyer, auch obwohl dieser Trainerwechsel verpufft ist, auf der Bank. Das macht auch Sinn, dass man sagt, man will dem neuen Trainer die volle Trainingswoche vor Berlin geben und ihn jetzt vielleicht nicht schon gegen Leverkusen reinjagen. Also ich kann diese Lesart verstehen. Aber es deutet jetzt vieles auf Riera hin, ob er es am Ende wird oder Markus Grösche doch nochmal irgendeinen Plan D, E oder F aus der Kiste, aus der Schublade zieht. Ich traue dem Mann alles zu, aber es deutet jetzt einfach doch vieles auf ihn hin und zumindest, das kann man jetzt schon sagen, ein ganz anderer Typ als Dino Topmöller. Also das ist
Was für einer? Was weißt du über den?
Boah, also was man so sieht, ist, dass einer, der, sag ich mal, voll über die Motivationsschiene kommt, also eine sehr, sehr klare Ansprache hat, dem Dinge sehr wichtig sind, wie Disziplin, wie Mentalität. Ich würde ihn fast nennen wie ein Feldherr. Also so wirkt der, wenn der in die Kabine kommt, ist die Kabine mucksmäuschenstill. Also der Mann hat Aura. Der ist auch in die Richtung, also es könnte ein wenig unterhaltsam werden in den nächsten Monaten, wenn der kommt, weil der hat durchaus auch das Potenzial, mit einer kurzen Zündschnur am Seitenrand und an Pressekonferenzen auch, ja, klare Worte, nenne ich es mal, zu sagen. Also das ist jetzt kein Topmöller 2.0, der auf irgendeinen Kuschelkurs mit jemandem geht, sondern der hat seinen eigenen Kopf, ein früherer Klassenspieler aus Spanien, hat viele Stationen hinter sich, war auch 16-facher Nationalspieler zu einer Zeit mit Xavi und Alonso und wie sie alle heißen, eng verbandelt mit Pep Guardiola und Arteta und daher eine hochspannende Mischung und ich bin gespannt, ob dieser Schuss, ob diese Patrone sitzt, weil die muss sitzen für Markus Grösche.
Okay, dazu zu Markus Grösche kommen wir gleich noch. Ja. Ich habe mich natürlich auch schlau gemacht über diesen Trainer, weil sein Name, das verdichtet sich so sehr, dass es nur eine Frage der Zeit ist, wann, sag mal, die Verpflichtung verkündet wird. Man zahlt ja auch Ablösesumme, das ist alles so konkret. Ich glaube, auch wenn jetzt die Unterschrift noch nicht trocken ist oder noch nicht gesetzt ist, er wird's wohl. Aber man hört spannende Sachen über ihn. Du hast schon einiges angedeutet. Seine Kollegen äußern sich nicht sehr positiv über ihn. Da heißt es, er ist nicht sehr beliebt, weil er eben so viel Klartext redet. Manche können ihn auch vergleichen mit Mourinho 2.0. Das heißt, Unterhaltungsfaktor für uns Journalisten ist super. Aber verkraftet Eintracht Frankfurt einen Mourinho 2.0?
Das ist eine sehr gute Frage, ob diese junge Mannschaft mit ja auch sehr sensiblen Charakteren die von Dino Topmöller eine, ich nenne es auch mal, lange Leine gewöhnt war, einen Kumpeltypen hatten, einen, der sich eigentlich immer vor sie gestellt hat, egal wie krass der Gegenwind war. Ob dann ein Trainer, wo ich nicht glaube, dass der sich immer vor die Leute stellt, wo ich auch nicht in den Ansprachen so das Gefühl hatte, dass der, er sagt auch in einer Ansprache ganz klar, ich bin nicht geboren, um jedem zu gefallen, oder ich bin nicht hier zu arbeiten, um jedem zu gefallen, sondern um Erfolg zu haben, um es mal runterzubrechen. Mhm. Und der spielt auch mit bei Trainingseinheiten, auch das habe ich gesehen. Und ich bin gespannt, ob die Eintracht, wenn er es denn wird, aber da bin ich ganz bei dir, da deutet alles darauf hin, dass er wahrscheinlich sein Abschiedsspiel bekommt und dann nach Frankfurt kommt kommende Woche. Ich bin sehr gespannt, ob diese sensible, auch ruhige Mannschaft einen Kapitän an der Seitenauslinie verkraftet, weil es wird sich viel auf ihn fokussieren. Das ist ein Typ, das merkt man. Ich kann jedem nur raten, auch mal sein Instagram-Profil anzugucken. Also der zeigt sein Leben sehr transparent, der zeigt auch, mit wem er gerne abhängt, und ich glaube, der ist sehr von sich selbst überzeugt, und ich bin gespannt, ob das passt.
Also was man optisch sagen kann, ist, Eintracht Frankfurt wird wahrscheinlich den schönsten und attraktivsten Trainer der Bundesliga-Geschichte bekommen. Ich glaube, so viel kann ich als Mann auch mal dazu sagen, aber darum soll es ja gar nicht gehen. Wenn ich mir das Abwehrverhalten von Eintracht Frankfurt angucke, dann muss man schon sagen, da ist viel Disziplinlosigkeit im Spiel, und ich würde so gehen, ne? Du sagst, naja, die sind Freiheiten gewohnt und Kumpeltyp. Vielleicht ist es ja auch ein verzogener Haufen, ne? So ein Kindergarten, ne? So. Wenn dann jemand kommt, der auf Disziplin achtet, dann wird's krachen. Aber vielleicht ist genau das, was die Mannschaft braucht, jemand, der auf Disziplin und auf vorgegebenes Verhalten dann Wert legt. Braucht diese Mannschaft einen Erzieher im Sinne von Mourinho 2.0?
Erinnert mich so ein bisschen damals an Kovac, als er 2016 zur Eintracht kam, als unbeschriebenes Blatt, als Armin Fee gegangen ist und man dann viel immer über die Wohlfühloase geredet hat und Niko Kovac auf einer Trainingseinheiten eingeführt hat, wo der ein oder andere, ich sag mal, erbrechend in der Ecke lag, weil er das kaum ausgehalten hat. Also diese Mannschaft hat auch einfach ein körperliches Problem gerade. Das merkt man, sie wirkt momentan sowohl mental als auch körperlich einfach nicht fit. Was da jetzt die Ursachen sind, das ist schwer. Du weißt es ja auch, die Vereine machen ihre Trainingseinheiten zu. Wir können mal alle 3 Monate, dürfen wir mal einen Einblick bekommen, wenn eine Länderspielpause ist, und dann weißt du, wie ausgedünnt so ein Trainingsplatz ist. Aber diese Mannschaft, wenn man das sieht, wirkt auf beiden Ebenen nicht fit. Und vielleicht ist genau das ein Trainer, der ich sag mal, mit einer gewissen Distanz herangeht, der aber den Spielern trotzdem zeigt, ich will euch entwickeln, ich will euch nach vorne bringen. Aber genau das Richtige. Und ich meine, er hatte in Slowenien, glaube ich, 14 Gegentore, oder in der Slowakei, welche Liga ist es, die slowakische, 14 Gegentore Slowenisch. Nur, das heißt, der
Slowenien.
Genau, der kann defensiver offenbar, er gilt auch als Overperformer in der Branche, also da habe ich auch mit dem einen oder anderen geredet, dass er mehr rausholen kann als aus einer Mannschaft, als es das Budget zulässt. Und genau das sind ja Faktoren, die braucht die Eintracht. Und vielleicht braucht auch genau dieser Haufen jetzt, wie du es richtig sagst, den Erzieher, der halt einfach jetzt mal ein anderes Regiment da reinbringt und der klare Regeln aufstellt und dann vielleicht auch mal sagt, hier, wer nicht spurt, der Platz auf der Tribüne oder Bank, die gibt's dann auch. Und der vielleicht auch mal sagt, hier hat keiner seinen Platz sicher, auch nicht die sie bislang hatten. Vielleicht braucht diese Mannschaft genau diesen Druck mal wieder und diesen Impuls.
Du sagst, er kann defensiv, ja, definitiv, aber er hat ja einen Stil, der vor allen Dingen auf aggressives Pressing setzt, und das bedeutet ja, dass man auf jeden Fall sehr konzentriert sein muss, dann in der Rückwärtsbewegung, um hinten dann die Schotten wieder schnell dicht zu kriegen und da keine Lücken laufen zu lassen. Das ist ja was Frankfurt eigentlich gar nicht kann. Also er müsste ja, um diesen Stil dann zu implementieren, eigentlich aber erstmal so das hintere Problem der Eintracht in den Griff kriegen, bevor er dann überhaupt seinen Stil implementieren kann. Kann es sein, dass das vielleicht auch einfach viel zu lange dauert und er deshalb diesen Erfolg, den man und dieses Überperformen gar nicht hinbekommt? Und er gilt auch als kompliziert, was so taktische Vorgaben angeht. Ist das vielleicht auch was bei Frankfurt jetzt nicht unbedingt zur Mannschaft passt?
Ich glaube, dass diese Mannschaft schon ein orchestriertes Pressing spielen kann. Das Problem war jetzt, das Pressing, das sie hatte, war wirklich, Also da konntest du im Stadion schon wieder sehen, wie die Lücken aufgerissen sind. Da sind 5 vorne angelaufen, da waren die 2 in der Mitte zu langsam und dann sind dann 5 oder 6 Gegner auf die 4er oder 3er oder 5er Kette zugerannt. Also da bin ich gespannt, ob er da einfach, wenn er das so schnell durchziehen will mit dem Pressing, ob er da, sage ich mal, diese Abläufe so schnell reinbekommt. Ich denke mal, das Wichtigste wird für ihn sein und dann wird sich zeigen, ob er ein pragmatischer, guter Trainer ist oder ein Idealist, der halt nur seine Idee hinterher rennt, ob er vielleicht erstmal andere Methoden findet, um diese Defensive zu stabilisieren. Führt er vielleicht ein anderes System ein? Geht er wieder von der Dreier auf die Viererkette? Guckt er sich auch Spielertypen an und findet erstmal heraus, ob jeder auf seiner optimalen Position spielt, weil das war jetzt auch oft ein Verschiebebahnhof, dass du auch das Gefühl hattest, jeder, der irgendwas konnte, hat auf einer Position gespielt, wo er gar nicht hingehört. Also ich würde mir vom neuen Trainer, egal wer das jetzt wird, erstmal wünschen, dass ich mal wieder auf der Tribüne sitze und dir aus dem Stegreif sagen kann, mit welcher Formation und welchem System die Eintracht in ein Spiel geht. Weil das ist seit einem halben Jahr kaum noch der Fall gewesen und da fangen für mich die Probleme an. Und wenn ihm das gelingt und die Eintracht vielleicht auch mal wieder die ersten Erfolgserlebnisse hat mit dem Selbstvertrauen, kannst du dann natürlich auch deine Ideen einbringen, weil dann kommt natürlich auch ein Glaube in die Mannschaft. Aber das Erste, was ihm gelingen muss, ist, dass die Mannschaft versteht dass die Mannschaft Glauben in den Trainer bekommt, Vertrauen in seine Idee. Und dann hat die Eintracht schon Potenzial in der Mannschaft, das darf man nicht vergessen. Da spielt ja trotzdem eine Mannschaft mit einem Marktwert von über 400 Millionen Euro. Dann hat diese Mannschaft auch Potenziale, die sie noch ausschöpfen kann, auch wenn der Kader momentan nicht zu 1000% austariert ist.
Wäre das eine Trainerentscheidung, die dem Eintracht-Style entsprechen würde?
Dafür kenne ich ihn natürlich. Also was es natürlich ist, es ist eine Trainerentscheidung, die schon zur Eintracht passt, weil sie eben nicht die üblichen Verdächtigen sind. Du hast ja den Namen Rose reingeworfen, es gab den Namen Terzic und wie sie alle heißen. Also man hatte ja erst mal so das Gefühl, vielleicht gibt es den ganz kurzen Weg und man holt einen der üblichen Verdächtigen und es ist, Markus Krösche kennt ihn auch länger. Also daran sieht man auch, dass er trotzdem, glaube ich, auf dieses Top-Manner-Aus vorbereitet war, weil wegen den Verhandlungen mit den Vereinen halt eben noch nicht schneller ja den Durchbruch geschafft hat. Und deshalb wäre es schon irgendwo eine mutige Trainerentscheidung, die zu Eintracht Frankfurt passt, weil das war ja die von Dino Toppmöller auch, das war damals die von Adi Hütter, das war Niko Kovac, den wir genannt haben. Also die Eintracht hat ja häufiger schon Trainerentscheidungen getroffen, die nicht auf der Straße lagen.
Also man scoutet nicht nur Stürmer, sondern auch Trainer bei der Eintracht.
Ja, also das macht Markus Krösche tatsächlich. Er hat den Trainermarkt schon im Blick und er kennt auch Riera schon länger als jetzt nur 2 Monate.
Wir gehen jetzt davon aus, dass Riera es wird. Das, glaube ich, kann man so weit sagen, dass wir auf den Vollzug warten können. Du hast eben davon gesprochen, es sei die letzte Patrone von Markus Krösche. Wie kommst du zu dieser Feststellung? Er ist Sportvorstand und damit ja eigentlich unantastbar. Oder ist er doch antastbar geworden, dadurch, dass die Saison nie so läuft, wie man sich das gewünscht hat bei der Eintracht Frankfurt?
Ich glaube einfach, dass jetzt schon diese Trainerwahl, die Dino Toppmöller Trainerwahl, war ja auch schon eine von ihm, die ja trotz dieses Platz 3 und Champions League Einzug im Umfeld irgendwie nie so alle Herzen erwärmt hat, was ich persönlich nicht verstanden habe, aber es war halt nun mal, wie es ist. Und Markus Krösche hat bei Dino Toppmöller ja wirklich sehr, sehr viel auch reingeworfen, damit es mit Dino Toppmöller 2,5 Jahre gehalten hat. Da war ja nach dem ersten Jahr schon das Gemäkel groß, dann hat er ihm aber neue Co-Trainer zur Verfügung gestellt, den Kader auch auf links gedreht, ihm sehr gute Spieler dazu gekauft. Ich bin gespannt, ob er diesen Kraftakt jetzt nochmal unbeschadet bewältigen kann, weil die Saison, wenn der Vorstandssprecher Axel Hellmann, den du ja auch gut kennst, Pitt, in eine Mitgliederversammlung geht und erneut auf die Fehleinschätzung bei der Kaderplanung hinweist, nachdem er das auch schon im Podcast zwischen den Jahren getan hat, dann sind es schon sehr, sehr deutliche Ansagen in Richtung Sportvorstand. Und diese Trainerwahl Riera ist hochspannend, aber sie ist eine, die wirklich, wirklich sitzen muss, weil irgendwann, die Eintracht hat sich ja darüber definiert, dass sie eigentlich keine Trainer entlässt in den vergangenen 10 Jahren. Und ich glaube, dass das dann für Markus Grösche schon ein Lackschaden wäre, der ihn weit zurückwerfen würde bei der Eintracht. Ich wünsche ihm einfach, weil es eine tolle Zusammenarbeit mit ihm ist und weil er wirklich so lange auch tolle Arbeit geleistet hat bei der Eintracht und auch weiterhin leistet, dass das gut geht. Aber man merkt ihm die Anspannung an rund um diese Trainerentscheidung. Auch gestern Abend in der Mixzone, wie er geredet hat. Er sah schon so aus, dass er auch genau weiß, welche Bandbreite hinter dieser Entscheidung steht und dass er dann natürlich der Nächste ist, der verstärkt in den Fokus rücken wird, wenn das nicht klappt.
Du sagst, er sieht angespannt aus. Woran machst du das fest?
Markus Grösche ist generell ein einfach sehr souverän auftretender Manager, der auch eigentlich, finde ich, immer die richtigen Worte findet, sogar gestern, aber er wirkt... es sind so Kleinigkeiten, aber wie er die Lippen zusammenkneift manchmal, wie er dann die Augen verengt, wenn er die Frage hört, auch einfach sein. Markus Grösche sieht oft einfach frisch aus. Da denkst du immer, ach, der strahlt gerade diese Power, diese Energie aus, die Eintracht Frankfurt braucht. Und gerade merkst du einfach diese ganze Causa Toppmöller, das aus, die Trainersuche jetzt. Schon die Pressekonferenz hat den Toppmöller aus. Da wirkt er auch bissig, hat ja auf den Begriff verkorkste Saison auch gleich, sag ich mal, sauer reagiert, nenne ich jetzt zumindest pikiert reagiert. Und das alles zeigt, auch bei Markus Grösche geht diese ganze Situation gerade nicht spurlos vorbei. Also das muss man so sagen.
Es ist nicht lange her, dass wir ihn gefeiert haben als Kaderplaner, weil er sehr, sehr gut verkauft hat. Eintracht Frankfurt hat sehr viel Geld eingenommen mit Spielern, die er entdeckt und dann teuer verkauft hat. Die Kritik bezieht sich ja darauf, dass er nicht gut eingekauft hat, um eine Mannschaft stärker zu machen. Haben wir uns in der Einschätzung von Markus Grösche vertan?
Nein, da sage ich auch nein, sogar mit Ausrufezeichen. Die Sachen, die diese Saison passiert sind, waren... ja, auch nicht alle greifbar. Nehmen wir auch trotzdem mal dieses Verletzungspech mit dazu. Du kannst nicht alles absichern. Sicherlich war im Sommer die ein oder andere Einschätzung dabei, die nicht optimal war. Vielleicht auch gerade, wir haben es ja angesprochen, Führungsspieler, war es richtig, Tuta und Trapp sozusagen gehen zu lassen, ohne nochmal einen erfahrenen Ersatz für die beiden zu holen. Hat man in der Torwartfrage generell vielleicht zu naiv reagiert mit der Hoffnung, dass Kaua Santos gleich voll durchstartet, auch nach so einer schweren Verletzung? Dachte man, Wahi wird doch noch was, weil der in der Vorbereitung auf einer losgelegt hat. Das sind ja auch manchmal Entscheidungen, da kannst du kontrovers drüber diskutieren und am Ende bist du schlauer. Das ist ja für uns Journalisten dann oft in der Rückschau das Gute, aber damals waren viele Entscheidungen dabei, die nachvollziehbar waren. Und deshalb glaube ich nicht, dass Markus Grösche jetzt, dass wir ihn überschätzt haben oder sonst was. Es war diese Saison, dass nicht alle Entscheidungen gegriffen haben wie in den 4 Jahren davor. Aber ich finde, er ist weiterhin ein Top-Manager dieser Liga, weil wo er Eintracht Frankfurt hingeführt hat, das sind Höhen, die der Verein nicht kannte. 2-mal Champions League, Europapokalsieg. Transfersum hast du angesprochen und deshalb fände ich es jetzt nicht fair, wenn wir schon anfangen, die generellen Grundqualitäten von Markus Grösche anzuzweifeln. Aber er muss jetzt einfach zeigen, kann er Krise? Das ist seine erste echte Krise jetzt bei der Eintracht. Er spricht selbst von seiner herausforderndsten Zeit bei der Eintracht. Und jetzt wird sich zeigen, schafft er die Reifeprüfung und geht diesen Schritt weiter, dass man vielleicht dann einfach sagt, gut, es war eine Delle da, aber Markus Grösche hat das Zeug zum internationalen Topmanager.
Jetzt konkret, wird er die Saison überstehen?
Ja, die Saison wird er überstehen. Da bin ich felsenfest schon überzeugt. Und ob er in der nächsten Saison Eintracht-Manager ist, das wird jetzt ich glaube, diese Trainerentscheidung werden sie dann auch auf jeden Fall bis zum Saisonende durchziehen. Also das sind jetzt noch 14 Spiele. Das wird jetzt, diese Chance bekommt der neue Trainer, auch diese Chance muss der neue Trainer bekommen und dann wird man sich, wie es bei Eintracht Frankfurt der Fall ist, im Mai zusammensetzen und Fazit ziehen und dann werden wir sehen, ob bei dem Fazit ist, es hat mit dem Trainer geklappt, das war die richtige Wahl, genau das hat die Eintracht gebraucht oder ob man sagt, jetzt muss man alles nochmal hinterfragen, auf den Tisch legen. Man hat ja dann eine lange WM-Pause, um die richtigen Schlüsse zu ziehen.
Bekommt der neue Trainer denn auch noch einen neuen Spieler? Noch ist das Transferfenster ja offen.
Ich würde es mir wünschen, dass er einen neuen Sechser noch bekommt. Am besten einen, der auch noch Innenverteidiger spielen kann. Also sozusagen die eierlegende Wollmilchsau.
Für das Abwehrverhalten, ja.
Für das Abwehrverhalten, Erfahrung. Mein Wunschkandidat wäre, um da mal einfach einen reinzuwerfen, Wataru Endo vom FC Liverpool, weil das wäre so ein Name, da wüsstest du genau, was du bekommst. Der kommt mit Erfahrung aus der Bundesliga, Erfahrung aus der Premier League. Der kann beide Positionen auf einem guten bis sehr guten Niveau spielen. Das ist ein Japaner, der sich sowieso dann schnell hier eingliedern könnte. Und er kennt auch aus England eine gewisse Trainerhärte, nenne ich es mal, wo er dann, glaube ich, einfach auch gut führen könnte. Also das wäre ein Name, ohne dass der momentan gerüchtet wird. Mhm. Aber so ein Typ, Wataru Endo, das, glaube ich, wäre ein Transfer, den könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar auf Leihbasis, einfach für ein halbes Jahr und pragmatisch nochmal eine ganz wichtige Lücke zu schließen.
Warum bedient sich Eintracht Frankfurt nicht bei Bayern München und holt Leon Goretzka?
Dachte ich auch gerade.
Ich glaube, das Problem ist einfach Leon Goretzkas auslaufender Vertrag. Das heißt, eine Leihe ist nicht möglich. Und ich bin mir nicht sicher, ob Goretzka bereit ist, auf den Teil seiner 17 Millionen zu verzichten, die die Eintracht sich leisten könnte. Aber vom Typ her wäre Goretzka natürlich einer, der hier vorangehen könnte.
Und hier kommt kurz Werbung.
Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber wenn ich morgens den Feverpitch-Newsletter lese, brauche ich eigentlich einen Kaffee. Nur frage ich mich manchmal, gibt es da nichts Erfrischenderes? Und da habe ich Giraffe-Grapefruit entdeckt. Oder sagt man Giraffe? Giraffe? Ach, ist doch egal. Hauptsache, es schmeckt. Einfach mit Wasser mixen, mega fruchtig, richtig frisch und günstiger, als du denkst. 50 Portionen für 39,99, also unter 1 Euro pro Drink. Und wer mehr bestellt, kriegt Rabatt obendrauf. Probiert's mal aus. Ich bin Fan und wie man an den Rabatt kommt, erkläre ich euch in den Shownotes und natürlich direkt bei Feverpitch.
Ende der Werbung.
So, nach der kurzen Werbepause ist plötzlich Christopher Michel weg. Entweder hat Markus Krösche ihm gerade die Leitung durchgetrennt oder es gab wahrscheinlich ein technisches Problem.
Ja, also wir haben ja gesagt, mit der Technik hapert es ein bisschen in Frankfurt. Das betrifft auch Christopher Michel, macht aber gar nichts. Aber ich bedauere natürlich, dass wir ihm die Glaskugel nicht hinlegen können. Schade. Jetzt müssen wir das alleine auskaspern, wie jetzt Frankfurt gegen Leverkusen auftreten wird. Leverkusen hat es ja geschafft in die Playoffs der Champions League. Frankfurt ist raus. Oh, jetzt beim Tippspiel habe ich gemerkt, wie schwierig das ist, da jetzt eine Voraussage zu treffen. Der neue Trainer, den wir kennengelernt haben durch Christopher Michel, ist ja nicht auf der Bank. So, was wird die Mannschaft tun? Ich schätze mal auf ein schmeichelhaftes Unentschieden 2-2.
Oh, ich glaube, Leverkusen ist gerade wieder im Flow. Das bringt jetzt wieder ein bisschen Selbstvertrauen, dieser Sieg in der Champions League. Von daher glaube ich, dass Leverkusen 2-1 gewinnt. Ein Tor werden die Frankfurter schaffen, aber hinten werden sie die Schotten nicht dicht kriegen.
So, dann bin ich mal gespannt, was denn unsere Zuhörer tippen. Bitte reingeben hier unten in die Kommentarspalte, wie ihr tippt. Geht's mit Frankfurt wieder nach oben oder werden wir noch ein paar Podcasts über Eintracht Frankfurt in dieser Saison machen müssen? Malte, es war wie immer ein Vergnügen und jetzt werde ich erstmal Christopher Michel anrufen und sagen, dass er ganz fantastisch war und uns unglaublich viele Insights geliefert hat zu Eintracht Frankfurt. Ne? Bist du auch der Meinung?
Ne? Definitiv und er wird demnächst sicherlich wiederkommen. Wir haben, ich glaube auch, einiges zu besprechen noch in den nächsten Wochen zu diesem Verein hier bei uns im FIFA Pitch Podcast. Danke fürs Zuschauen, danke Pitt und bis zum nächsten Mal.
Schönes Wochenende, ciao, ciao.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.